Herzlich willkommen zu unserem Podcast Wohltemperiert Digital. Mit diesem Podcast laden wir euch ein, an unserem ungeschnittenen Gedankenaustausch teilzunehmen. Wir, das sind Christoph Haug und Markus Hottenrott, sowie Gäste, die wir immer gern dabei haben. Als Wohltemperiert Digital bezeichnen wir pragmatische Ideen, die sich vordergründig nicht nur auf die Technik beziehen. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Schönen guten Tag, Christoph. Wir haben jetzt eine Fortsetzung unserer Serie. Das letzte Mal ging es um die digitale Agenda. Und diesmal geht es um die Ressourcenplanung. Ein Thema, was sicherlich gut für eine Stunde ist. Aber wir starten mal.
Ja, guten Morgen, Markus. Ich bin auch sehr gespannt, wie wir von der Strategie über die Agenda jetzt dazu kommen, wen was wir wann brauchen.
Letztendlich ist ja die Ressourcenplanung, dass man eine Ebene wieder tiefer geht und jetzt geht es quasi darum, wie schätze ich ein, was ich von wem genau benötige, also die Task-Ebene. Und das ist, glaube ich, fast schon so ein bisschen, da braucht man sehr viel Erfahrung in den Projekten, um überhaupt diese Ebene runterzukommen. Die digitale Agenda, das geht noch, aber jetzt Ressourcenplanung, was brauche ich wirklich von wem, wen brauche ich dabei und das Ganze auch auf Papier zu bringen, das ja, glaube ich, geht mit Erfahrung ganz gut.
Gut, das Thema ist klassisch, würde man ja sagen, jetzt haben wir eine Zeitplanung, Meilensteine, wir wissen, wann wir ungefähr was geliefert haben wollen, naja, dann setze ich jetzt mich halt dran und detailliere diesen Plan, diesen Projektmanagementplan, Zeitplanung und so weiter aus, ne? Und schreibe mir ganz genau auf, keine Ahnung, an dem Tag möchte ich den Server aufsetzen, an dem Tag muss ich ihn dann nochmal updaten. Ja, genau. So, dann merken wir schon, wie absurd es wird, ja, weil ich weiß ja gar nicht mehr, wann welches Update überhaupt reinkommt. Oder auch dann wird die Architektur entwickelt. Wenn es einigermaßen fertig ist, mache ich die Implementierung und dann will ich testen und so weiter. So. Also bis zum gewissen Grad geht es natürlich immer noch. Also ich sage immer, für die Nahphase, fürs Nahfeld, so die nächsten 1 bis 3 Monate macht es Sinn, sich sowas anzugucken. Wenn es dann so auf ein Projekt geht, was mal über ein Jahr dauert, dann ist man schnell in einem Bereich, wo man einfach nur noch beim Glaskugellesen ist und bei einer Scheingenauigkeit. Das heißt, da macht es überhaupt keinen Sinn, in die Details zu gehen. Und da muss ich sagen, eher, okay, ich habe eine grundsätzliche Last vermutlich und ich brauche grundsätzlich diese Skills. Und da muss ich mir halt überlegen, wann ich die ungefähr brauche. Bloß ich werde es sicherlich nicht auf den Tag und auf die Aufgabe genau runterplanen können und müssen.
Und das ist vielleicht auch reflektierend auf die letzten 2 Episoden. Man hat diese Vision, dann geht man ein Stück runter, eingeteilt in diese Agenda. Und jetzt ist man quasi vom Fokus her auch gar nicht mehr so weit in die Zukunft gerichtet, sondern wirklich nur noch, was ist quasi, so wie du sagst, die nächsten 2, 3 Monate, was muss da getan werden, von wem?
Genau. Und wenn man jetzt mehr in dieses Agile, da können wir nachher vielleicht nochmal kurz drauf eingehen, geht, dann würde man ja tatsächlich Sprints planen, sogenannte, wo ich mal kurz auf das Ziel, was ich mir da vorgenommen habe, zulaufe, zusprinte mit meinem Team. Und da sind wir bei einem Zeitraum von 1 bis 4 Wochen, die empfohlen werden. So, und dann brauche ich darüber hinaus gar nicht genauer zu werden. Was ich schon machen sollte, ist mir dann eben zu überlegen, was brauche ich? Also dieses berühmte Backlog, also die Aufgaben, die ich noch vor mir habe. Den Arbeitsvorrat hätte man, glaube ich, früher gesagt in einer meiner betriebswirtschaftlichen Vorlesungen an der Uni. Den muss ich mir überlegen und auch weiter pflegen, weiter ausbauen. Ne? Und der kann wird sich ändern über die Zeit, die Erkenntnisse dazu.
Genau, der Arbeitsvorrat ist übrigens die einzige Ressource auf der Welt, die unerschöpflich ist.
Das stimmt, ja, im Privaten wie auch im Beruflichen. Genau. Gut, also genau, runterbrechen. Ne? Und das Runterbrechen, das ist jetzt wird jetzt schwer, weil ich komme jetzt von diesem, was brauche ich? Also keine Ahnung, ich möchte eine neue Software, die mir, keine Ahnung, automatisch E-Mails beantwortet oder so. Ja? Mhm. Intelligent, halb intelligent. Also das ist das Was zum Wie. Ja? Wie mache ich das dann jetzt? Was brauche ich? Brauche ich eine Cloud-Anbindung? Will ich das dort implementieren? Will ich das auf dem lokalen Server laufen haben? Welche Programmiersprache setze ich ein? Das heißt, was brauche ich dann wieder an Werkzeugen, Tools, Programmierumgebung und so weiter. Also jetzt wird es von dem doch recht einfachen, ich wünsche mir was, ist ja auch legitim, ja, zu dem, wie mache ich es. Und da brauche ich Experten für. Also brauche ich Leute für, die gute Designentscheidungen treffen können. Sicherlich auch eine gewisse Vorarbeit der des Designs, der Architektur der Lösung. Ne? Also ich lasse mir auch im Hausbereich ein Haus erstmal zeichnen von einem Architekten, bevor dann die Ingenieure kommen und es ausgestalten. Und ein Architekt ist ja kein Bauingenieur. Der hat natürlich die grundlegenden Kenntnisse auch zur Statik und so weiter, sonst könnte er keine validen Vorschläge machen. Bloß berechnen, ob das dann wirklich so trägt und so weiter, das macht ja zum Beispiel wieder ein Statiker. Und so ist es in der Softwareentwicklung auch. Ja, also ich brauche jemanden, der die Entscheidung trifft für die Tools, Werkzeuge, Technologien, der sich überlegt, wie Technologien, Werkzeuge und Tools wieder zusammenspielen. Und dann kann die nächste Ebene kommen, wenn man so will, der Experten, die zum Beispiel AWS als Cloud-Service konfigurieren, sodass es dann auch passt und dann sicherlich nochmal Abstimmungsbedarf haben und so weiter. So, diese Art von Aufgaben, die müssen ausdetailliert werden.
Und dann brauche ich ja, um für die Ressourcenplanung auch tatsächlich planen zu können, nachdem ich jetzt genau weiß, wie die Arbeitspakete aussehen, fängt es an, dass man Poker spielt zum Beispiel, um herauszufinden, wie schlimm es ist, ob das überhaupt realistisch in eine Woche reinpasst.
Sehr guter Punkt, dieses ganze Thema Schätzung. Ja? Also wie lange dauert es denn? Ist ja so die Frage. Ja? Wie lange dauert es, wie viele Ressourcen brauchst du dafür und so weiter? Und da haben sich einige sehr gute Schätzmethoden etabliert, die auch anwendbar sind. Also es gibt ja sehr schwergewichtige aus dem Projektmanagement, wie zum Beispiel die Monte-Carlo-Simulation. Das ist also dann tatsächlich eher ein Algorithmus mathematisch, wo ich, sag mal, über stochastische Verfahren das berechne. Ja, wo komme ich da raus? Also Wahrscheinlichkeitstheorie. So, klingt schon kompliziert, ja. Ist sicherlich für riesengroße Projekte was, wo ich viele, viele Daten habe und so. Für das, was in der Softwareentwicklung so passiert, haben sich andere Methoden etabliert. Und wie du sagst, eine davon ist Planning Poker. Mhm. Und der Gedanke dabei ist, mehrere Leute, also es ist eigentlich Mehrpunkt-Expertenschätzung, würde man vielleicht sagen. Ja. Mehrere Leute
setzen. Dass die deutschen Wörter ziemlich sperrig sind.
Ja, das klingt so, ne? Klingt nicht so toll. Also Planning Poker klingt viel nach mehr Spaß und es ist auch Spaß dabei. Und das ist ja Gamification und so weiter, ist eigentlich auch eine gute Idee, ja, weil wer macht denn schon gerne Schätzung? Es ist immer so, jetzt muss ich da eine Zahl abgeben, dann wird mir nachher jemand sagen, naja, du hast gesagt 2 Tage, jetzt hast du 4 gebraucht, warum? Ja, also das ist natürlich weit verbreitet. Keiner will sich gern messen lassen. Gerade die Experten wissen ja auch, was für eine Komplexität und Abhängigkeiten dahinter ist. Und so mehr dahinter ist, umso schwerer tun sie sich paradoxerweise wieder, eine valide Zahl abzugeben.
Ja.
Ja, man würde ja sonst sagen, ein Experte müsste es doch eigentlich wissen. Nee, ja, der Experte weiß eben, was alles passieren kann. Und dadurch fällt es ihm sogar schwerer als einem Laien, ja, teilweise, mal eine Zahl abzugeben.
Abgesehen davon, dass ich finde, dass der Blending-Poker tatsächlich auch für das Team ganz wertvoll ist, weil der eine schmeißt die Zahl rein, sagt die 2, dann sagt der nächste, hast du aber daran gedacht, nee, stimmt, da hast du recht. Und genau. Dadurch entsteht auch dieses gegenseitige Verständnis von, wie die anderen denken, was sie vergessen haben. Und am Ende heißt es halt auch nicht, ey, du hast doch sogar 2 Tage, so wie du es eben meintest in deinem Beispiel, sondern es ist halt eine gemeinsame Basis und jeder wusste auch vorher und hat transparent dargelegt, okay, es gibt Risiken, die sind einfach schwierig einzugrenzen.
Ja. Vielleicht noch mal kurz, um es zu skizzieren für die Zuhörer, die das nicht so kennen. Also im Prinzip geht es ja darum, dass jeder mal eine Zahl abgibt und er sich überlegt, okay, wie lange würde denn das vermutlich dauern? Und man das eben dann gemeinschaftlich aufdeckt, dass man sich nicht gegenseitig beeinflusst bei dieser ersten Zahl. Und wenn die Schätzungen dann auseinanderliegen, groß, dann noch mal zu diskutieren, okay, warum willst du hier 2 Wochen und ich sage nur 2 Tage? Und es liegt dann häufig daran, dass die Anforderungen noch unklar ist. Also das ist die Aufgabe ist praktisch nicht so spezifiziert oder beschrieben, dass jemand eben genau schätzen kann. Also kann man sie dann verfeinern. Und so kommt man in der Regel zu recht guten Ergebnissen, erstaunlich. Ja? Also wenn man, und dann macht es auch Sinn, und das ist noch ein Aspekt, auch jüngere Teammitglieder mit reinzunehmen, am besten das ganze Team, wenn es ein Scrum-Team ist von so maximal 7 bis 10 Leuten, dass die Jüngeren auch von den Erfahrenen lernen können. Ja. Mhm. Also es ist eine tolle Methodik und wir setzen ja auch in der Kreativen immer ein bei unseren Projekten, die wir so machen und kommen wirklich zu validen Aussagen, die dann auch dem Realitätscheck, na, wenn nichts Außergewöhnliches passiert, aber das ist dann ja im Normalfall, dann kommt man zu wirklich guten Zahlen und Vorhersagen. Ne? Und wenn man es dann nachher noch gegen die Realität hält, kann man auch immer seine Schätzung weiter verbessern. Also coole Sache, damit wüsste ich dann, wenn ich ungefähr die Aufgaben habe, wen, weil Skills sind ja auch ein Thema, ich in welchem Umfang eigentlich bräuchte. Ne?
Sofern du denn den wen auch kriegst, weil das ist das nächste Thema bei der Ressourcenplanung, dass man ja planen muss, wie man eigentlich an die Ressourcen rankommt. Also jetzt wissen wir schon, was sie machen sollen, wie lange es dauert. Das nächste große Problem ist ja meistens, die Leute auch zu bekommen, das Staffing quasi in das Projekt herein. Egal, ob das intern ist oder von extern geholt werden muss.
So ist es, ja. Und ich vergleiche das jetzt nochmal kurz für die Kollegen und Zuhörer, die nicht so aus der IT kommen. Wenn ich nehmen wir mal noch mal den Hausbau, den wir vorhin haben. Wenn ich ein Familienhaus bauen will, freistehend in der Nähe von München irgendwo, dann muss ich ja auch gucken, kriege ich die Ressourcen, die ich brauche, rechtzeitig zusammen. Handwerker sind heute schwer verfügbar, immer schwer verfügbar. Material ist derzeit nach der Corona-Krise und den Lieferengpässen immer noch teilweise sehr schwer verfügbar. Dann kann ich mir zwar wünschen, ich habe es und habe die Planung, wenn ich dann nicht rechtzeitig angefangen habe, eigentlich schon in dem Moment, wo ich mir klar bin, ich will das machen, auch potenzielle Ressourcen anzufragen, stehe ich vermutlich nach Ende meiner Planung da und finde keinen in dem Moment, sondern muss dann nochmal ein Jahr oder so warten, bevor ich überhaupt anfangen kann. Und in der IT ist es mindestens genauso. Also wenn nicht noch schlimmer. Ja.
Und das ist, glaube ich, auch der Punkt, wo man ganz klar merkt, wie wichtig das verzahnt ist. Du weißt jetzt bei deinem Hausbau, die Bodenplatte dauert einen Tag zu gießen und zwei Tage zum Vorbereiten und sowas. Aber wenn du nicht einplanst, dass du auch diesen Fahrer brauchst, der den Beton dahin bringt, und das nicht rechtzeitig eingeplant hast, dann bringt dir diese ganze drei Tage dauert das mit der Bodenplatte nichts. Genau. Weil die dann einfach vier Wochen später erst fertig ist.
Ja, plus Genehmigung, bla blub. Na gut, das könnte man dann vergleichen, dass ich Tools auswählen, Entscheidungen treffen muss, die Verträge schließen muss, mit wenn es größere Werkzeuge sind oder Plattformen, die ich einsetze. Und so eine Tool-Auswahl und so eine Tool-Entscheidung, die ist wichtig, weil da sehr viel dranhängt an Implikationen. Also ein Tool, was meinen Bedürfnissen nicht so entgegenkommt, kann sehr viele Zusatzaufwände bedeuten an Programmierung für was andere vielleicht mitbringen würden. Ne? Hatten wir auch schon mal drüber gesprochen in einer Folge. Ne? Also nehme ich Kauftool, ein großes Kauftool versus nehme ich verschiedene kleine Tools und so weiter. Und das sind alles Sachen, die muss ich entscheiden und habe dann immer wieder Aufwand, dann auch das umzusetzen. Ne? Und im IT-Bereich, wir haben ja auf jeden Fall seit Jahren schon einen Arbeitnehmermarkt. Das hat sich in der Corona-Zeit mal kurz ein bisschen erleichtert. Das waren auf einmal mehr Leute wieder, die Jobs gesucht haben. Momentan geht es wieder genau auf den Anfang zurück. Und ich denke, es verschärft sich auch. Also viele Leute am Markt haben wir nicht, die nichts zu tun haben. Und das, wenn, dann sind es vielleicht die ich nicht unbedingt brauche. Ja, das ist ja auch nochmal eine Frage, weil sie vielleicht auf Technologien gesetzt haben, die gar nicht mehr en vogue sind.
Ja. Jetzt haben wir quasi runtergebrochen die Arbeitspakete. Wir haben geschätzt, wie viel steckt in einem Arbeitspaket drin. Wir haben überlegt, wer realisiert dieses Arbeitspaket. Fehlt aus deiner Sicht noch eine Komponente?
Gut, ich muss das Team dann zusammenfinden und ich muss auch einkalkulieren, dass Leute, die neu zusammenkommen, wenn ich jetzt nicht, sagen wir mal, eine Firma beauftrage, wo schon ein existierendes Team wäre, die schon oft Projekte gemacht hätten, sondern ich vielleicht die Leute neu zusammengestellt bekommen muss. Beim Dienstleister passiert das ja auch, wie gesagt, weil ja so viele Kräfte gar nicht da sind. Da muss man gucken, wen hat man überhaupt. Oder ich nehme Freiberufler dazu oder ich habe einen Teil der Arbeit selber bei mir im Haus. So, und dann entsteht ein neues Team. Da muss ich beachten, dass die auch eine Zeit lang brauchen, um sich einzuspielen. Also einen gewissen Geschwindigkeitsverlust, wenn man so will, hat man am Anfang oder wenn eine größere Änderung ist auch. Genau. Ja, und dann bin ich eigentlich ready for implementation, wenn man so will. Ne?
Und damit wäre zusammenfassend zu sagen, die Ressourcenplanung ist der Bereich in so einem Projekt, wo die Fantasie, die Vision nun endgültig den Boden berührt und geerdet wird und dann geschaut wird, was geht davon wirklich, in welchem Umfang. Und vorausschauend in der nächsten Episode geht es ja ums Projektmanagement. Da geht es nochmal darum, wie steuere ich das Ganze. Mhm. Das ist auch, glaube ich, nochmal eine Königsdisziplin. Aber die Ressourcenplanung, finde ich, ist der wahrscheinlich schwierigste Teil des Ganzen. Du hast es ja eben schon angesprochen. Je mehr Expertise da reingebracht wird, desto mehr schwierig wird es. Wir hatten, glaube ich, mal eine Episode, Wissen macht Schlumm. Desto schwieriger wird es quasi eigentlich echt zu schätzen. Am Ende stimmt es dann trotzdem häufig.
Mhm. Genau, und das hatte ich vorhin noch kurz gesagt, Agilität, vielleicht noch ein, zwei Sätze dazu. Agile Methoden würden mir eben helfen, es runterzubrechen und eben nur auf diesen nächsten Sprint oder die nächsten zwei, drei Sprints vielleicht mich festzulegen und dann zu gucken, wie entwickelt sich das, was ist an Erkenntnissen da und das wieder zurückzuführen für die Planung. Also auch hier mal ein deutsches Wort zu bemühen, was oft genannt wird, eine Art rollierende Planung. Ja, also ich überprüfe meine Planung immer wieder und stretche mich nicht so. Und das gilt natürlich auch dann für das, was ich brauche. Was wichtig ist, eben aufgrund dieser Thematik, dass eben jetzt nicht schnell mal neue Ressourcen zu neuen Technologien und so weiter verfügbar sind, ist eben diese Architekturentscheidung am Anfang. Also in einer Phase, wo ich sage, das sind grundsätzlich die Technologien, diese Leute brauche ich grundsätzlich. Also stelle ich ein Team zusammen, was auch möglichst über einen längeren Zeitraum stabil arbeitet, damit es effizient wird in seiner Arbeit. Und dann dürfen sich Aufgaben und Tasks aus der Konkretisierungsnotwendigkeit heraus, was ich wirklich dann brauche und möchte, ändern. Ne? Und das Team sollte allerdings möglichst stabil bleiben, weil sonst wird es sehr schnell sehr teuer oder ich kriege gar keine Leute mehr. Wenn ich jetzt sage, jetzt nehme ich doch ein neues Tool, habe ich dann, bis ich die da habe, warte ich dann vielleicht 2-3 Monate. Die Personalvermittler freuen sich, weil sie was zu tun bekommen. Allerdings hilft es mir dann nicht. Ich habe eine Verzögerung im Projekt.
Was häufig übrigens passiert bei sehr langlaufenden Projekten, wo die Ressourcenplanung schon 3 Jahre im Vorfeld gemacht wurde und man durch so einen Toolwechsel, einen Generationswechsel etc., dann plötzlich die Ressourcenplanung hinten und vorne nicht mehr passt. Also auch da wieder der Empfehlung, gar nicht zu weit in die Zukunft diese Planung so detailliert zu machen.
Richtig.
Dann sage ich danke für diesen tollen Einblick und es geht in der nächsten Episode mit Projektmanagement weiter.
Ich danke dir, Markus. Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben. Alle Informationen zur Episode finden Sie in den Shownotes. Wir freuen uns, wenn Sie einen Kommentar oder Like da lassen, um uns zu unterstützen. Gern können Sie diesen Podcast auch abonnieren. Bei Fragen zum Inhalt oder wenn Sie selbst mit dabei sein möchten, dann melden Sie sich einfach bei uns. Bis zum nächsten Mal, Christoph und Markus.